Hallo, ich bin Patrick.
Ich bin Jonathan.
Und wir sind beide von Catch Ass.
Catch Can.
Und ihr hört jetzt unsere neue Platte, die am 24.03. erscheinen wird, auf La Pochette Supri, dem besten Label in Hamburg.
Sie heißt Rational Anthems und das ist der Krachfing Podcast. Wir singen.
Heute zu Gast beim Krachfink.de Podcast sind Patrick aus dem Fichtelgebirge, Schlagzeug und Gesang, dafür ist er zuständig, und der Jonathan, nicht aus dem Fichtelgebirge, aber ihr beide spielt bei der Band Catch as Catch Can. Sag mal einer von euch spontan, wie euer Album heißt, das ihr jetzt gerade released habt.
Das zweite Album heißt Rational Anthems. Ähnlich wie National Anthems.
Habt ihr euch nicht selbst danach gedacht, Rational Anthems ist irgendwie schwer auszusprechen?
Ja, ist wie beim Bandnamen. Wir machen denselben Fehler immer wieder.
Ja.
Jedes Mal, wenn wir irgendwas benennen. So, na, scheiße. Ja.
Wie so eine Maus, die immer einen Splitzschlag bekommt, wenn sie irgendwie falsch macht. Ich hab's einfach nicht checkt.
Ja, auf jeden Fall ist ja auch es zweitrangig, wie die Platte heißt. Es ist auf jeden Fall eine gute Platte. Zu eurem Namen, gibt's da eine coole Abkürzung, die ihr bandintern benutzt, so wie CACC oder
Jo, Kack.
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 Ja.
Das ist ein Straßenname.
Ja, das ist der Kiezname.
Ja.
Wie würdet ihr selbst denn die Musik beschreiben, die ihr macht, wenn euch jemand fragt, was macht ihr, was sagt ihr denn?
Das muss Jonathan machen, ich beschreibe nicht gerne Musik. Ich
schreibe lieber andere Musik. Ich weiß nicht. Rockmusik, sage ich, schnell. Ja, ich sag meistens irgendwie so eine Mischung aus so Punk und so 60er-Jahre-Musik irgendwo oder so Retro-Rock. Aber also wenn mir das jetzt jemand sagen würde, hätte ich nicht das im Ohr, was wir machen. Also ich finde es schwer. Moderner Lo-Fi-Garage-Rock,
ja,
würde man vielleicht sagen.
Ich finde, man weiß eher, was man nicht sagen soll, und man glaubt dann so alles zusammen, so Garage, okay, Punk, vielleicht Schrammel.
Ja, das ist ganz gut.
Schrammel trifft's gut.
Wir haben früher halt auch noch so ganz andere Sachen gemacht. Also das hat sich auch immer so ein bisschen verändert. Früher hatten wir auch noch so Surfmusik gemacht, teilweise auch instrumental, so richtig auf 60er. Das haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen. Aber manche Leute verknüpfen das, glaube ich, auch noch trotzdem mit uns von damals.
Sprichst du von der EP Body Positive? Die habe ich nämlich heute gehört.
Ja, da ist noch der letzte so richtige Surf-Song drauf.
Genau,
ne?
Genau.
Bei Body Positive haben wir schon ein bisschen so einen Synthesizer irgendwie uns dazu geholt. Haben damit ein bisschen rumexperimentiert. Aber auch schon wieder Schnee von gestern.
Genau, schon ewig her. Aber da dachte ich mir, wenn jetzt die Oma fragt oder so, dann könnten wir auch sagen, so ein bisschen wie Beatles, nur in noch ein bisschen schneller,
nur
oder?
Kacke.
Ja, aber das ist unser Anspruch. So wie die Beatles vom Impact, soll es schon so sein.
Die auch voll viel im Bett.
Wie Beatles, also so von der Relevanz.
Das sollte, glaube ich, der Anspruch jeder Rockband sein, oder? Also mindestens.
Mindestens. Sonst kann man es lassen, ja.
Jetzt kommt man natürlich nicht drum rum, um den Namen irgendwie, den Bandnamen ein bisschen zu erklären. Es klingt so ein bisschen wie auf die Fresse hauen ohne Regeln, aber ich glaube, es ist eigentlich ein Begriff aus dem Ringen, bei dem fast alle Griffe, also von Berufsringern ausgeübte Art des Freistilringens, bei der fast alle Griffe erlaubt sind. Wie seid ihr auf diesen Bandnamen gekommen? War das eure Assoziation, dass ihr dachtet, wir machen alles kann, nichts muss?
Das kann man jetzt im Nachhinein so sagen, aber das wäre jetzt geschummelt zu sagen, dass das so viel Intention gewesen wäre. Also ich glaube, damals irgendwann, als ich mit Peter spielt auch Gitarre, einer von den beiden anderen, geguckt habe, irgendwann bin ich mal über den Begriff gestolpert. Ich wusste auch gar nicht, was das ist, aber ich glaube, das war so eine Zeit, wo so längere Bandnamen auch noch in waren. Das hat sich jetzt ja auch so ein bisschen gewandelt. Jetzt sind wieder so knappere Sachen auch eher und auch auf keinen Fall so ein Name oder sowas.
Aber kommt ja Gott sei Dank alles wieder.
Ja.
Müssen nur so lange durchhalten.
So zyklisch. Genau. Wellen.
Ja.
Das heißt, er hat dir einfach gefallen, so vom Klang her und von der Idee, aber inhaltlich jetzt hatte das nichts.
Ja, genau. Irgendwie passt es ja schon, ne? Das haben wir jetzt auch gedacht. Also, aber ja, eigentlich mehr war es nicht.
Woran ich nämlich gedacht habe, war die Band Mobilettes. Kennt ihr die?
Nee.
Das ist eine deutsche Band, die auch so 60er Jahre Rock'n'Roll mit so Motown-Beat-Musik gemacht hat. Mhm. Und ich dachte, das wäre die Referenz gewesen. Könnt ihr euch mal anhören? Das würde super, also das passt zu eurem Sound.
Aus welcher Dekade?
Ich würde sagen, das müsste so grob 10 Jahre alt sein.
Okay. Haben die ein Lied, das so heißt?
Als die aufgehört haben. Nee, die haben eine Platte, die so heißt. Kannst ja gerne mal schauen.
Ja, es gibt auch noch eine von Kim Wilde. Genau. Die habe ich sogar. Die habe ich immer mal entdeckt. Und von Mick Jagger, genau. Es gibt auch einen von Glue. Das ist so eine Ami-Hip-Hop-Crew.
Mhm.
Und ja, das war's, glaube ich.
Das habe ich aber selber alles erst rausgefunden, nachdem wir den Bandnamen schon hatten. So, vorher wusste ich das gar nicht.
Ich würde euch jetzt auch mal spontan so einschätzen, dass der Bandname euch erstmal zweitrangig ist. Worum ging es euch denn, als ihr, ich glaube, 2014 die Band gegründet habt? Was war so eure Idee?
Ich glaube, das muss eher so ein bisschen Jonathan sagen. Ich glaube, es stand mehr oder weniger schon, als ich dazugekommen bin. Dieses Projekt hat Jonathan zusammen mit Peter angefangen.
Ja, genau. Also Peter und ich haben gemeinsam die Schule besucht. Und schon wirklich sehr lange, also eine Freundschaft, die uns verbindet, und haben halt immer so zusammen Musik gehört. Also da hat so ganz viel so gemeinsame Sozialisation stattgefunden. Haben dann halt immer auch vorgehabt, eigentlich eine Band zu gründen. Und er hat halt schon sehr lange, auch viel länger als ich, Gitarre gespielt. Und dann habe ich irgendwie erst Bass gespielt und dann auch Gitarre. Und dann haben wir während der Schulzeit auch probiert, das anzugehen. Aber hat nie geklappt, haben nie wirklich so Leute gefunden, die wo es irgendwie gefunkt hat. Und dann nach dem Abitur, wenn man halt irgendwie so ein bisschen Freiheit verspürt und denkt, dass jetzt der Moment ist, bin ich in eine WG gezogen und mein Mitbewohner hat mit dir Basketball gespielt, ne, Patrick? Und wir wollten eigentlich wirklich gerne einfach auch Rockmusik machen, weil das halt für Peter und mich super wichtig war und wir halt auch Ideen hatten, halt Lieder und so, und haben dann halt Leute gesucht und dann einfach angefangen mit dem Ziel, möglichst schnell Konzerte zu spielen irgendwann und aufzunehmen. Also das schon auch ernsthaft anzugehen und jetzt nicht nur irgendwie so für uns zu covern oder so, sondern auf jeden Fall eigene Sachen machen, auftreten, genau.
Und war euch dann von Anfang an klar, also welche Art von Musik habt ihr denn zusammen gehört? War euch von Anfang an klar, dass ihr jetzt keine Popmusik machen möchtet oder dass ihr Musik machen möchtet, die, man kann ja schon sagen, jetzt nicht aktuell ist, leider?
Ja, ich glaube, früher, also da hatte man ja auch noch so, also ich glaube, wir kommen zumindest teilweise auch noch aus dieser Zeit, wo man so Popmusik so richtig vehement abgelehnt hat. Ich glaube, da sind wir jetzt auch alle so ein bisschen rausgewachsen. Aber wir wollten halt unbedingt Rockmusik machen und halt irgendwie haben halt auch immer so nach so nischigen Sachen gesucht. Und es war ja auch noch so, schon noch so vor Spotify und so, wo das dann irgendwie auch noch mehr so ein Akt war, jetzt irgendwie was zu finden aus den 60ern.
Mhm.
Oder so, was der andere nicht kannte und so, sich das dann so hin und her zu schicken und so, ah krass, sowas gab's auch und so, also, und dann hat man halt irgendwann so bestimmte Bands entdeckt und so, okay, krass, sowas irgendwie in die Richtung.
Findest du es wirklich leichter jetzt durch Streamingdienste Musik gezielt zu finden? Weil ich habe jetzt gerade, die letzte Podcast-Folge war mit Tristan Brusch und wir haben dann drüber gesprochen, dass diese Algorithmen doch irgendwie schon sehr begrenzt sind. Also wenn du jetzt, ich glaube, eingeben würdest, keine Ahnung, 80er-Jahre-Musik, dann findest du halt so die, da findest du wahrscheinlich Kim Wilde, Modern Talking, also immer so die üblichen Verdächtigen.
Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie man Musik sucht, ne? Also
ja.
Ich zum Beispiel würde nicht Musik suchen, indem ich 80er-Jahre-Musik eingebe. Dann ist klar, dass irgendwie die Hits der 80er irgendwie kommen, dass die Algorithmen alles, was irgendwie so ein bisschen an der Seite war, rauskicken. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich so bei YouTube, Bandcamp E und auch bei Spotify von A nach B, also von Band nach Band durchklickt, was ich immer besser finde, dann kann man das schon gut finden alles und besser auch, leicht.
Mhm. Gut, dass du das sagst. Das ist auch meine Taktik so ein bisschen. Ich habe das nie verstanden, jahrelang, warum immer alle sich über diesen Algorithmus aufgeregt haben, weil ich den nie benutzt habe. Aber jetzt, so seit ein paar Jahren, mache ich es genauso, wie du sagst, schau dann wirklich dieses Hörten auch und dann überspringe ich noch so 2, 3 und ja, wenn mich dann irgendwas anspricht, dann denke ich, ach ja, da höre ich jetzt mal rein. Stimmt.
Also ich weiß noch, ganz früher, dann war das halt schon auch so zum Mediamarkt gehen und einfach so gucken, was für CDs da stehen. Und so, also wir haben angefangen, so Musik zu machen bei Peter zu Hause. Der hat halt so auf dem Dorf gewohnt, so, da gab es halt so kein Internet, so wirklich, zu der Zeit. Jetzt noch, also doch, jetzt gibt's welches, aber noch noch nicht so gutes, so. Aber ich will das jetzt auch nicht so glorifizieren mit den Algorithmen, so, das ist schon auch, also so, es gibt ja immer noch Sachen, die versteckt bleiben, so, man kann schon immer noch suchen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde aber auch selbst bei großen Künstlern und Künstlerinnen ist es so, wenn man sich oben diese meistgehörtesten Songs anhört, dann sind es aus meiner Sicht eigentlich zu 99% nicht die besten Songs. Die sind dann immer so woanders versteckt. Deswegen ja, lieber die anderen Möglichkeiten suchen, Freunde und Freundinnen fragen, was habt ihr denn gehört?
Sich mal die Arbeit machen, das durchzuhören.
Ja.
Mal das erste Album einer Band an.
Ja, genau.
Das ist meistens noch ein bisschen anders.
Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man euer erstes Album anhört, beziehungsweise die erste EP und jetzt zu, jetzt sage ich es doch, Rational Anthems kommt, zur Platte, die bald erscheint. Was ist denn so der größte Unterschied bei euch in der Band? Was hat sich da getan?
Boah, das ist hart. Ich glaube, bei uns ist das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall ein richtig großer Sprung, weil wir, Peter und Jonathan hatten ja immer Musik gemacht oder hatten schon länger Musik gemacht zusammen. Ich habe auch Musik gemacht früher. Peter und Jonathan waren, als wir die Band gegründet hatten, glaube ich, 18. Ich war Anfang 20 so. Ich hatte auch selber vorher Musik gemacht, aber hatte auch so ein bisschen kleine Pause eingelegt und irgendwie haben wir alle zusammen wieder angefangen, Musik zu machen. Und wir haben dementsprechend einfach auch Instrumente noch nicht so beherrscht, hatten irgendwie, was diverse andere Sachen angeht, einfach das Know-how nicht und haben das so ganz brutal DIY-mäßig in der Scheune richtig, richtig strange aufgenommen. Also jeder Mensch, der sich damit irgendwie auskennt, so die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und denken würde so, was haben die da gemacht? Wieso kommt überhaupt ein Ton aus der Kassette raus? So. Das ist, glaube ich, richtig schwer vergleichbar. So, dass unsere erste EP mit, die übrigens nicht Body Positive ist,
sondern
mit Der Tentakel des Todes.
Ja, genau.
Ja.
Findet man auf Bandcamp, ne?
Ja.
Findet man auf Bandcamp und lässt darauf schließen, dass zumindest einer von euch vielleicht eine Affinität zu den 3 Fragezeichen hat.
Ich glaube, alle.
Geteilte Leidenschaft.
Ja.
Auch gerne gehört auf Fahrten.
Wobei ich jetzt gerade sagen muss, gerade gestern habe ich vorgestern die aktuellste Folge gehört. Kann ich nicht empfehlen, das Manuskript. Also
mit dem Satan?
Ja.
Ja, ich hab's noch nicht gehört. Ich hab's gehört, aber bin klassischerweise eingepennt.
Habt ihr eine Lieblingsfolge auf Lager? Sag mal.
Ja. Ich habe 2. Einmal der Feuerteufel.
Jo.
Und einmal Vampire im Internet.
Relativ neu. Vampire im Internet, würde ich sagen, ist schon über 100, oder?
Der Feuerteufel ist ungefähr bei 100 und Vampire im Internet auch 100. Aber das ist ja beides so 99, 2000 rum, glaube ich.
Okay, interessant. Und bei dir, Jonathan?
Also die mag ich auch beide richtig gerne. Ich muss sagen, ich stehe halt immer so auf diese Jubiläumsfolgen, die so extra lang sind.
Also
ich stehe auch so auf so sehr lange Filme und so. Also was war das? Feuermond war die 100. glaube ich, oder die 50. Die mag ich richtig gerne und dann auch noch die mit dieser Insel. Ich
krieg Toteninsel.
Ja, normal. Ja, genau, die mag ich beide. Aber genau, die letzten habe ich noch nicht gehört.
Bei Feuermond, das ist, glaube ich, auch die, wo im Übrigen extrem geile Live-Musik dabei ist. Da werden die ganzen Themen so jazzmäßig gespielt, live, mit einer Live-Band.
Ganz geil. Das gibt es auch noch bei so einer, wo die bei so einem Filmfestival sind. Das ist irgendwas mit einem Vogel, heißt die, mit einem Raben oder so.
Die Spur des Raben?
Ja, genau, mit so Big Band.
Genau, und da wird
auch... Weißt also auch.
Ja, und da ist auch irgendein Song, die Lösung des Rätsels, Freude schöner Götterfunken. Ja, ja.
Ja, ja. Das, wo, ist das das, wo, wo Justus aus so Weingläsern Boxen baut?
Ja, ja. Ich glaube
Weil die sich
ja.
sowas anhören wollen, aber nur zwei Kopfhörer haben, aber zu dritt sind.
Ich ja, glaube ja.
Kein
ich
Problem,
glaube.
Kollegen.
Gut, jetzt haben wir uns nordmäßig eingepegelt, finde ich sehr gut. Wir haben ja jetzt vorhin kurz drüber gesprochen, wo man sich neue Musik besorgen kann. Und ausschlaggebend, wenn man noch keinen Ton gehört hat, ist natürlich auch immer das Cover der Platte. Wenn ich jetzt auf euer aktuelles Artwork schaue, dann habt ihr euch da, ja, wie sage ich es jetzt, als so eine Art Hinterzimmerpolitiker inszeniert. Das könnte auch so ein Geheimbund sein, finde ich. Man weiß nicht so genau, plant ihr jetzt die Revolution, klärt ihr einen Mordfall auf oder geht's einfach nur, keine Ahnung, ums nächste Pferderennen oder ihr sauft einfach nur?
Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin zum Trinken?
Was war die Idee dahinter?
Das ist schön erstmal, dass das so gelesen wird, weil das war so die abstrakte Idee, so eine uns erstmal so eine Art Machtelite auf jeden Fall darzustellen. Ich meine halt natürlich so das, was wir ja auch absolut nicht sind. Also und jetzt, das ist ja jetzt eh so ein bisschen so ein antizyklisches Cover, ist halt so super altmodisch, ne, irgendwie gemacht, irgendwie und auch, also entspricht halt uns überhaupt nicht eigentlich, entspricht auch der Musik nicht und entspricht auch den Tatsachen nicht. Aber also es schließt dann so ein paar Themen an, die auch verhandelt werden so auf der Platte. War aber auch irgendwie so die Lust, einfach wegzukommen von so einer Idee von so Authentizität. Also jetzt nicht so, wir sind so die dreckigen Rocker im Proberaum oder auf der Bühne oder so und halt so cool, sondern halt sich zu verkleiden einfach.
Das heißt, wenn ihr jetzt ein Konzert spielt, dann zieht ihr keine Anzüge an.
Nee.
Nee.
Das heißt, Leute könnten vielleicht... Ja, witzig, dass ihr jetzt lacht. Also ich sehe euch ja jetzt und ich weiß ja auch, wie ihr so aussieht und ich finde es diesen Kontrast total gelungen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung hat, dass man schon denkt, ihr seid jetzt so drauf, ne? Und dann zu eurem Konzert kommt und denkt, da kommen jetzt so vier Dandys irgendwie mit einer Zigarre und dann kommt halt einfach ihr. Das ist auch eine schöne Fallhöhe irgendwie.
Nee, uns wurde irgendwann mal gesagt bei einem Konzert so vorab, zieht euch mal was Scheiß an.
Zieht euch schon noch mal um, oder?
Untereinander oder von den Leuten, die das
veranstalten? Nein, von der Veranstalter und so.
Ja, finde ich gut.
Cool. Aber diese Dandys gibt es ja und das ist ja auch so, ich finde das auch so absurd, weil man ja auch, also jetzt so diese Untergrund-Rock-Welt ist ja nicht so groß irgendwie und dann auch wenn man jetzt Also wenn man jetzt nur so ansatzweise so 60s-mäßige Musik macht und so ein bisschen rumfährt und Konzert spielt, da trifft man ja auch Leute, die das so sehr ernst nehmen und halt so probieren, so extrem wie so eine historische Aufführungspraxis quasi so Instrumente und Verstärker haben aus den 60ern und dann so Lieder covern aus den 60ern und sich halt so verkleiden. Da waren wir halt auch irgendwie, wir haben mit so Bands gespielt und das ist auch eine ganz komische Welt eigentlich. Ja.
Was würdet ihr denn sagen, wenn es jetzt ums Ernstnehmen geht, wenn man das jetzt, also diese Platte sieht mit der kompletten Entstehung und den Konzerten, was nehmt ihr denn am ernstesten? Was ist euch am wichtigsten in Bezug auf Catch as Catch Can?
Also mir, dass es, also ich meine schon auch, dass es Spaß macht, ist jetzt so ein bisschen so ein Widerspruch, aber dass man halt das nicht vergisst, dass es gute Songs sind und dass wir gute Konzerte spielen. Und also ansonsten probiere ich und ich glaube auch wir alle, so möglichst wenig ernst zu nehmen. Also jetzt zum Beispiel nicht Promo so ernst zu nehmen oder Social Media so ernst zu nehmen oder sowas oder uns jetzt als Band jetzt auch irgendwie so ernsthaft verkaufen zu müssen.
Soll eine Party sein, aber das soll eine Party sein, weil es geil ist, weil es gut ist. So.
Immer der Schlüssel zu unserem Erfolg gewesen. Wir sind Mensch geblieben.
Auch Mensch bleiben, genau. Wie sieht es denn aus mit den Texten? Also du hast jetzt gesagt Musik und dass es ein guter Song ist, das beinhaltet für euch beide auch, dass es gute Texte sind, weil eure Texte sind gut. Die halten total gut die Waage zwischen Gesellschaftskritik, aber irgendwie im Abgang klingt es für mich, kommt immer so ein bisschen an so, ah, wisst ihr was, aber eigentlich ist mir auch scheißegal, ich wollte es nur mal sagen.
Also jetzt die Texte haben vor allem Peter und ich geschrieben, auf jeden Fall jetzt bei dem Album. Und für mich war das jetzt auch was mir jetzt zum Beispiel viel wichtiger war als bei dem davor, weil da war das sehr zweitrangig irgendwie, da ging es halt so viel um so irgendwie wie so ein Song, dann insgesamt klingt. Und was da gesagt wurde, war so egal. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, so das, also es hätte es jetzt auch nicht schlechter gemacht, wenn man sich da mehr Mühe gegeben hätte. Und das dann jetzt eh noch mit so Corona und so zusammengefallen und so, dass man sich eh irgendwie Gedanken machen musste. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von dem Namen. Also dieses Rational Anthems, das ist ja auch irgendwie halt so Spaßmusik ist natürlich und Spaß machen soll, immer halt so Partymucke ist. Aber dass uns schon auch immer wichtig war oder immer halt ein Teil davon war, dass es halt jetzt nicht nur so Parolen sind und jetzt auch nicht zu einfach. Also dass es dabei halt immer so ein bisschen, ja, irgendwie um die Ecke gedacht ist oder so. Klingt jetzt so ein bisschen platt. Aber halt sich nicht, ja, nicht zu leicht macht, einfach auch textlich irgendwie.
Und dass es eben auch nicht belehrend ist.
Ja, stimmt. Auch, also jetzt auch nicht so zu sagen, so wir haben die Antwort, ne? Also.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also weil du ja vorhin National Anthems gesagt hast, ich glaube, die Libertines haben auch eine Platte, die so heißt, oder? Bin ich jetzt falsch? Ja, ne? Das ist doch, sind doch die Libertines.
Eine von den neueren. Muss
Ich
ich mal
glaube,
schauen.
die neueste von denen heißt so. Aber da muss man natürlich dran denken, gerade an britische Rockbands von früher oder Bands, die Sound spielen, der klingt wie der von früher, dass das immer so, ja, auch eben noch mal so diesen britischen Humor hat. Also dieses, was ich jetzt eben versucht habe zu beschreiben, so ich sag jetzt mal was so, wie ich das empfinde, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ihr das jetzt alle genau so machen müsst und irgendwie ist mir auch egal. So, das kommt so, kam so bei mir an. Jetzt hast du vorhin
Ganz
hat
kurz, meinst du Anthems for Doomed?
Ah ja, Anthems for Doom. Aber wer hat denn eine Platte, die National Anthems heißt? Es gibt doch eine Band, die auch so eine Platte hat.
Lana Del Rey.
Ach, siehste, genau, meinte ich doch.
Ja,
Okay, die
sind
Frage
eigentlich
nehmen
so
wir.
die beiden Main Inspirations. Ja. Lana und Pete.
Genau. Ja gut, die Frage werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Mal gucken, wie das irgendwie noch reinpasst. Und wie ist es denn dann? Wo ist er denn jetzt? Patrick gleich so raus?
Oh, Patrick, der kommt wieder.
Er kommt wieder. Okay. Aber die Frage geht eh an dich. Wenn du sagst, Peter und du schreiben die Texte, setzt ihr euch zusammen oder schreibt ihr die unabhängig voneinander? Weil die ja schon jetzt alle, ich würde sagen, die Texte klingen alle ähnlich. Ich hätte jetzt nicht gemerkt, dass das zwei verschiedene Leute machen.
Gibt es nicht so ein festes Vorgehen, das wir immer wiederholen? Meistens fängt einer von uns an und teilt dann irgendwann mit den anderen, wie weit man ist. Und dann guckt man irgendwie zusammen weiter, ob man noch eine Idee hat. Da sind jetzt aber auch welche dabei, die einer von uns, glaube ich, komplett geschrieben hat. Teilweise. Und teilweise welche, die zusammengeschrieben wurden. Also Peter und ich verbindet jetzt auch unserer Freundschaft auch schon lange die Freude an so Wortspielen und so. Halt jetzt weniger jetzt von der festen Aussage oder so auszugehen, sondern eher vielleicht von irgendwie ein paar guten Zeilen oder einer Idee so grob und dann zu gucken, wo kommt man von da aus hin. Und das sind jetzt ja auch nicht so lineare Geschichten in der Regel, sondern ist ja auch häufig so in Fragmenten, die halt jetzt nicht unbedingt aufeinander aufbauen, die Zeilen. Aber da ist halt wieder.
Ja, bin reingelassen. Kannst du dich erinnern, was der erste Songtext war, den du geschrieben hast? Weil du jetzt auch sagtest, von wegen, während der Pandemie hättest du auch mehr Zeit gehabt. Was
Der erste
war
von
so?
dem Album jetzt, meinst du? Ja, die ersten waren schon vor Corona fertig. Also die ersten beiden Songs haben wir, das war Alright, Okay und Born to be Online. Die haben wir schon vor Corona noch auf Tour gespielt und so. Also die sind schon relativ alt. Der erste, der ich während Corona geschrieben habe, das könnte ich dir jetzt nicht so sagen, aber das werden dann schon so die meisten anderen gewesen sein. Also es gab dann so einen relativ großen Rutsch. Also jetzt viele von denen haben dann so ein bisschen ähnliche so Themen, die da drin auftauchen und der so ein bisschen abstrakt gehalten.
Ich finde es jetzt krass, dass du sagst Born to be Online und Alright, Okay, dass die Songs schon fertig waren. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass ihr bis Phantom Time geschrieben habt und dass es da einen Cut gab, weil die letzten drei Songs, die wirken für mich, als ob die aus einem ganz anderen Schaffensprozess wären, als ob die gar nicht zu dem Album gehören. Als
Wieso
ob
denn die
ihr
letzten Songs?
die letzten drei Songs ist Surviving the Good Life.
Ja, Well Done und Alfred Wild.
Genau. Und ich finde, die klingen komplett anders. Also klar, die klingen wie ihr, aber die weichen von den anderen ab. Deswegen war mir jetzt sicher, dass du gesagt hättest, ach, die drei, die hatten wir noch oder die haben wir danach geschrieben.
Das liegt nur an der Reihenfolge, wie wir sie angeordnet haben. Also die waren mittendrin. Hat er auch Well Done, ist ja mehr oder weniger nur so ein kleines Interlude irgendwie.
Genau. Aber
Und
Surviving the Good Life ist halt eher eine ruhige Nummer und I Felt Wild ist eher, ja, die Gitarren spielen nicht so schrammelig wie davor, wenn man es jetzt mal so sagen kann, ne?
ich kann den Gedanken auf jeden Fall verstehen.
Steckt kein Clou dahinter, keine irgendwie versteckte Botschaft, so wie Achtung ab jetzt.
Ja, ich meine, das sind halt so auf jeden Fall, glaube ich, also jetzt vor allem Surviving the Good Life, aber auch I Felt Wild halt Songs, in denen jetzt auch mehr Arbeit gesteckt hat, würde ich sagen. Weil die halt so ein bisschen abweichen und wir sind halt so sehr eingespielt beim Schnellspielen. Aber zum Beispiel, also jetzt langsamer spielen, fällt uns eigentlich meistens schwerer. Also jetzt so Surviving the Good Life gut hinzubekommen, war, glaube ich, so mit am meisten Arbeit. Und aber auch sowas, wie mir gedacht habe, okay, das würde ich halt gerne mal, also es wäre geil, wenn wir das auch mal richtig machen. So, und jetzt, wenn wir ein Album machen, dass wir sagen, so, wir machen so eine runde Nummer und mehr als eine Sammlung von so ein paar Liedern. Deshalb auch das Interlude zum Beispiel, also so ein bisschen so das abzurunden.
Ich finde es interessant, dass du jetzt gesagt hast, die sind schwieriger. Ich denke, du meinst jetzt für euch schwieriger, weil du, wie du ja gesagt hast, es schwieriger ist, langsamer zu spielen. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, deswegen habe ich mich auch ein bisschen gescheut, Schrammel zu sagen, dass wahrscheinlich der erste Effekt, dass man keine Ahnung hat von Musik, dass man denkt, es ist easy, was ihr da spielt. Aber ich glaube, es ist gar nicht easy. Ihr müsst ja extrem aufeinander achten, um diese Schnelligkeit und diese Übergänge bringen zu können. Übt ihr da viel oder kennt ihr euch einfach so gut musikalisch?
Wenn wir sagen, dass wir viel üben, dann das wird nicht stimmen. Wenn es drauf ankommt, dann reißen wir uns zusammen, setzen uns hin und prügeln uns das Zeug ein bisschen rein. Allerdings ist das ja auch irgendwie so ein Schaffensprozess, ne? Wenn man irgendwie so eine Musik zusammen macht. Geschwindigkeit spielen, also das Album, das zweite Album jetzt ist auf jeden Fall deutlich schneller. Im Gegensatz zu allem anderen, was wir vorher gemacht haben, und auch vor allem im Gegensatz zu Regular Vanilla, zu dem ersten Album. Aber so Dinge wie aufeinander Acht geben oder irgendwie Pausen so ein bisschen verschieben, die man irgendwie zusammen macht, das denkt man sich ja auch irgendwo zusammen aus. Und dann trägt sich das einfach auch gut ein. Und wenn dann irgendwie Konzerte anstehen, wenn Aufnahmen anstehen und man hat die Sachen noch nicht gespielt, dann geht es eigentlich relativ einfach von der Hand, finde ich jetzt so.
Macht es einfach mehr Bock, das schneller zu spielen? Oder gab es irgendeinen Grund? Oder hat sich es einfach so ergeben, dass die Platte jetzt irgendwie schneller ist?
Ja, das hat sich schon so ergeben. Also es hat sich ergeben durch Dinge, die wir einfach hören, die wir mögen, dadurch, wie wir uns selber weiterentwickeln. Ich glaube, live, also Regular Vanilla war zum Beispiel eine Platte, die klingt, glaube ich, aufgenommen, klingen die Lieder sehr viel anders, als wie wir sie live spielen. Live war das alles auch sehr schnell. Und das ging schon immer so ein bisschen mehr in die Richtung. Und bei der Platte war es jetzt so, dass wir die Sachen eher schon so Richtung Live-Tempo aufgenommen haben.
Wir machen das ja schon auch einfach jetzt schon eh sehr lange zusammen und haben auch, also es war auch schon immer so der Impuls da, es immer eher so tendenziell so ein bisschen komplizierter zu machen. Der vierte im Bunde, Justin, der Bass spielt und auch singt, zum Beispiel, der ist halt bei Songwriting-Prozessen auch oft so, dass der jetzt zwar nicht so die Songideen mitbringt oder irgendwie Riffs oder so, aber dann auch wirklich bei so Kleinigkeiten dann halt so am Ende nochmal so sagt, so okay, der Song ist so ganz gut, aber jetzt so der Übergang und das Ende und wie wir da ins Solo kommen. Und Patrick macht doch einfach nochmal da bei dem jeden zweiten Durchlauf bei dem A in dem Solo dann nochmal so eine Betonung anders oder so. Also wirklich auch so Kleinigkeiten, die dann halt einfach so durchgesprochen werden und dann halt ausprobiert werden.
Ich spreche jetzt mal spontan was an, was mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen ist. Ihr wirkt auf mich alle beide total ruhig und ausgeglichen und eigentlich sogar eher so welche, die, ja, ich sage jetzt mal, gemütlichen Eindruck macht ihr beide. Passiert was Besonderes, sobald ihr ein Instrument in die Hand nehmt und im Proberaum seid zu viert?
Ja, also ich werde in einem Schlagzeug schon ein anderer Mensch. Nein, ich werde gar kein anderer Mensch. So, eigentlich, also keine Ahnung, es ist, wir sind, ja, Ich glaube, es ist erstmal schön zu hören, dass man irgendwie ausgeglichen wirkt. Ich glaube, das ist einfach nur so. Ich bin auch oft nicht ausgeglichen. Wir haben, glaube ich, einfach alle Energie und die Energie können wir bündeln und musikalisch irgendwie rauslassen. Und auf jeden Fall ist es auf Bühnen anders. Auf Bühnen hast du immer noch mal einen ordentlichen Schub dazu, so egal wie oft du das machst oder wie oft du das schon gemacht hast in deinem Leben. Es ist immer so ein bisschen noch. Da geht immer noch irgendwie ein bisschen mehr. Ich mag's, zum Beispiel etwas ruhigere, langsamere Songs aufzunehmen, mir die anzuhören. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei Live-Musik, gerade wenn ich selber irgendwie spiele, finde ich es schon geil, wenn das knüppelt.
Das war auch schon immer so, ne? Also das war auch irgendwie auch unausgesprochen, vielleicht irgendwie klar. Ich glaube, weil wir halt auch alle irgendwie ja noch so eine sehr, so, also weil du meintest, was Besonderes so, dass es genau das schon sein soll. Also dass halt auch Rock'n'Roll sowas Besonderes ist, was halt irgendwie sowas sehr, was halt mit Energie verbunden ist und irgendwie mit so einem physischen Erleben und dass es das halt live sein soll. Irgendwie halt, dass es jetzt nicht so ist, so wir spielen das jetzt so runter, sondern. So, wir spielen das.
Ja, das war auch.
Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ich war.
Aber halt auch immer
Das
alles geben. Also auf der Bühne halt so seine Kraft reinlegen. So und da.
Ja, und dass man merkt, das spielen vier Menschen. Da spielen Menschen Instrumente. Und da verändert sich nochmal was. Hast du gemeint?
Das merkt man auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, ich finde das auch sofort, man hört, deswegen habe ich eben auch dieses Schnelle angesprochen. Mein Erleben mit eurer Platte war so, oh, ich kannte euch ja schon vorher, also eure Musik, und das war so, oh, super, voll schnell. Man wird so total hibbelig und denkt so, ah, oh, cool, und kann das auch ganz schnell aufnehmen. Aber das führt auch dazu, dass man erstmal überhört, wie gut die Songs sind. Und das heißt, man muss es so vier, fünf Mal hören und dann merkt man, ah, warte mal, worüber singen die da? Ist eigentlich voll gut. Aber trotzdem ist bei mir immer im Hinterkopf, das muss man live sehen. Das muss man auf jeden Fall live sehen.
Würde ich auch empfehlen.
Ja, also wir waren auch schon immer eine Liveband. Wir waren nie Leute, die sich irgendwie extrem viel Gedanken um den Sound gemacht haben und extrem viel experimentiert haben, wenn man irgendwie Dinge aufgenommen hat. Das hat mich früher auch manchmal so ein bisschen genervt. So manchmal habe ich gedacht, so, ah, das könnte irgendwie alles mal so ein bisschen geiler klingen irgendwie oder so ein bisschen mehr in eine Richtung klingen, die ich irgendwie selber gerne mag oder höre. Mittlerweile nehme ich es total an, weil die Leute sind so, wie sie sind. Das ist cool, so wie sie sind. Und live ist es halt aber einfach so, ja, da wird alles auf 11 gedreht und dann geht's los.
Also aufgenommen und gemischt hat es der Felix Markgraf. Was genau sagt ihr dem denn? Also gebt ihr dem in Anführungsstrichen den Auftrag, mach mal, dass das auch ein bisschen alt klingt? Oder muss Rock'n'Roll, wenn man es jetzt mal wirklich Rock'n'Roll sagt, wie so eine 90-jährige Oma, muss es dann so klingen, eurer Meinung nach? Oder könntet ihr euch auch vorstellen, die Platte total klar so produziert zu haben und sauber?
Nee, das ist schon nochmal ein Unterschied. Das, was ich gemeint habe, ist das tatsächlich dann eher nur so ein bisschen die Feinjustierung oder das, was ich so höre, wenn ich irgendwie mir Sachen anhöre, die gegebenenfalls auch jetzt nicht aus den 60ern sind oder irgendwie auch nicht aus den 70ern, keine Ahnung, was man auch immer da als Referenz dazu sehen will, sondern die sich einfach gut anhören. Die auch trotzdem irgendwie so einen, wenn man jetzt mal dabei bleiben will, so einen Retro-Charme irgendwie haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hatten ganz am Anfang, als es uns, ich glaube, das war sogar noch, oder keine Ahnung, war es irgendwie nach unserer ersten EP, da ist wer auf uns zugekommen, der uns aufnehmen wollte. Damals wussten wir noch gar nicht, wo, wie, was ist cool, was ist nicht cool. Und der hat uns aufgenommen, komplett digital und auch, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, Jonathan, aber auch mit den Gitarren direkt digital ins Aufnahmegerät rein, ne? Also ohne den Verstärker davor.
Ja.
Hat das dann eben so gemacht und wollte irgendwie auch nur ganz wenige Sachen daran noch verändern. Also jetzt nicht Presets irgendwie noch drüberlegen oder so, sondern es einfach so lassen. Und das ist auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Also das ist so ein gewisser Sound ist auf jeden Fall schon wichtig. Und jetzt zu deiner
Und
anfänglichen Frage irgendwie hin. Felix ist halt jemand, der begleitet uns seit Tag 1. Also der war auf unserem ersten Konzert, der hat mir auf dem ersten Konzert mein Schlagzeug richtig hingestellt, weil ich es nicht geschafft habe. Und der hat schon immer irgendwie, ist mit uns mitgegangen. Also er war auch irgendwie bei Body Positive, was du heute gehört hast, da spielt er die Percussions.
Okay.
Und weil wir das live aufgenommen haben. Und Felix kennt uns, der kennt unsere Stärken, der kennt unsere Schwächen und der weiß schon, was wir wollen. Und man kann sich auch, wenn man das nicht weiß, so ein bisschen mit Soundbeispielen und sowas aushelfen, ne? Also das ist ja eigentlich relativ einfach.
Ja, und Felix, ja, also ne, weil wir einfach schon sehr lange befreundet sind und er auch so, also auch mit ihm uns halt so Musik hin und her geschickt haben immer. Und ich weiß noch, wie Felix so das erste Mal so Ty Siegel gehört hat oder so. Und auch so über Musik sprechen und über so Klang und Sound sprechen ist halt super schwer. Und wenn man so zusammenarbeitet, ist das super wichtig. Oder was heißt super wichtig, aber extrem hilfreich, wenn man was vor Augen hat, so eine gemeinsame Sprache zu haben und zu wissen, dass jetzt das Gegenüber auch so einen irgendwie versteht. Ein bisschen. Weil jetzt irgendwie, wenn man so von außen auf so Punk guckt oder so, dann ist das erstmal so ein Brei, aber da gibt es ja auch noch so unglaublich viele so Abstufungen und Details und so, weil wir uns so lange schon kennen und Felix auch einfach so ein extrem feines Ohr hat, kommt man da weit.
Eigentlich ein sehr guter Punkt, weswegen, also man muss halt dieselbe Sprache sprechen, ne? Weil wenn man über Sound spricht, dann sagt der eine irgendwie, das muss knarzig klingen und für die andere klingt irgendwie knarzig komplett anders, wie das, was man eigentlich meint. Das auf alle Instrumente gesehen ist halt dann immer irgendwie relativ schwierig. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, sich mit Soundbeispielen zu helfen von Musik, die man mag.
Hast du eine Band, die du jetzt nennen könntest, die da vom Sound her eine Vorlage war?
Die Vorlage war.
Ja, wo du sagtest, so ungefähr, guck mal, das ist doch cool.
Das waren ganz unterschiedliche Sachen. Also das kann beim Schlagzeug die eine Band sein, das kann bei der Gitarre die andere Band irgendwie
Ah, okay,
sein.
also schon so differenziert.
Ja, schon differenziert, ja. Also es ist jetzt das selten so, dass es irgendwie, dass wir alle sagen, okay, hier, das ist so das eine Lied von dieser einen Band und so das Lied soll alles klingen. Das wäre auch komisch.
Ja.
Aber man hört was, man hat eine Band, die man gerne mag oder keine Ahnung, die man auch nicht gerne mag und dann hört man irgendwie einen Snare-Sound. Irgendwie total geil ist und dann kann ich mir das selber nicht vorstellen, okay, wie macht man das jetzt? Dann gehe ich damit zu Felix und sag so, Felix, hier schau mal, wie macht man das? Oder wie, also das finde ich gut und dann hat er meistens eine Antwort drauf.
Jetzt hast du vorhin kurz gesagt, der Felix hat beim ersten Auftritt dir dein Schlagzeug hingestellt. Warum? Sag mal kurz. Also was genau hat er da gemacht? Hattest du es irgendwie falsch zusammengebaut oder?
Ja, ich hatte Probleme mit der Hi-Hat oder mit irgendwas bestimmt so. Also ich habe, das Ding ist immer so, wenn man Schlagzeuger ist und oder Schlagzeugerin, man spielt irgendwie Konzerte, dann ist meistens das Schlagzeug beziehungsweise die Hardware und die Kessel vom Schlagzeug so das Erste, was nicht mitgenommen wird. Nimmst so die Weichteile vom Schlagzeug mit, Snare, die Becken und die Fußmaschine, aber ansonsten wird eigentlich in den Läden werden in den Läden so die Sachen gestellt so. Und jede Hardware und jede Tom und alles ist anders. Es sind die Schrauben anders, das kannst du alles aufmachen. Da brauchst du einen anderen Schlüssel, um das zu verstellen. Und ja, damit habe ich am Anfang meiner Schlagzeugerkarriere sehr zu kämpfen gehabt.
Okay, wenn das alles ist, dann geht's noch. Ich lese gerade die Biografie von Dave Grohl und der hat irgendwie monatelang auf Kissen geübt, also Schlagzeug zu spielen, hatte seine erste Stunde, dann auch auf dem richtigen Schlagzeug und dann meinte der Lehrer so, ja, ist eigentlich ganz cool, du spielst ganz gut, aber du hältst halt die Schlagzeugstöcke falsch rum.
So radikal war es nicht, aber
Also von daher.
aus dem ist auch was geworden.
Genau, aus
Ja,
dem ist auch noch was geworden.
aber das sind auch immer, wenn man so Biografien von berühmten Menschen liest, dann denkt man auch immer, ja, komm, das war doch auch alles vorbestimmt. Also ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo er irgendwie zufälligerweise dann einspringen durfte, um für Iggy Pop zu trommeln. Also so ganz zufällig, weil sie da gerade waren. Also weiß nicht, das ist immer so verläuft, glaube ich, ein normales Leben nicht.
Ja, glaube ich auch. Also ich halte mich davon, ich halte mich von so und so Biografien und so auch irgendwie fern und auch so. Ich kann mir mittlerweile auch irgendwie keine so eine Interviews irgendwie auch schon alleine mehr anhören oder irgendwelche Dokumentationen über Rock, also nicht
So
bei
richtig
allen.
groß, so meinst
Ja,
du?
genau, aber
Ja.
ich genau, ich finde es manchmal so derb, also du hörst schon an dem, was gesagt wird, wie das eigentlich nicht sein kann, beziehungsweise wie man das irgendwie, wie man was glorifiziert, was so eigentlich nicht passiert.
Ja, und diese typische, ich stand früher mit dem Tennisschläger vorm Spiegel und habe gespielt und dann ist genau das, also das ist bei der, man merkt schon, das ist so typisch amerikanisch, diese Biografie. Also es ist sehr kurzweilig, aber auch so an manchen Stellen denkt man sich auch, komm, ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja.
Lass mal über einen Song sprechen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt beide was dazu sagen könnten. Man neigt dazu zu sagen, latent Stupor und irgendwie so eine Mischung aus, keine Ahnung, latent halt im Sinne von so unterschwellig und Stupor im Sinne von dumm zu nehmen. Aber latent Stupor heißt, glaube ich, verzögertes Erstaunen. Kann man das so sagen?
Ja, also so verzögert, ja, aber es ist auch so ein bisschen was also Stupa meint auch sowas wie Trägheit. So, also auch so wie so eine latente Paralyse, so eine Trägheit, also um sowas geht's eher.
Du hast da eine Zeile drin, Our latent stupor is the strongest bond, was so viel heißt wie, dass wir alle, das, was du jetzt eben gesagt hast, uns in einer Paralyse befinden, ist wahrscheinlich unsere größte Verbundenheit. Also geht's da so ein bisschen um Brot und Spiele?
Nicht. Also der Song, den hat den Großteil Peter geschrieben. Also wenn auch die Zeile, glaube ich, ist so ein bisschen spezifisch. Also ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um was Biografisches. Also weil da geht es ja um Arbeiten erstmal, um Karriere und sowas, aber auch um Wissenschaft, also weil Peter in der Wissenschaft arbeitet. Justin hat das auch mal gemacht und als wir uns kennengelernt haben, waren wir alle Studenten. Und das war auch immer halt so ein sehr großer Teil von unserem Leben. Aber genau, Rational Anthems geht halt auch viel so um Rationalität und irgendwie so um Vernünftigkeit irgendwie. Vielleicht auch um Logik, aber eben auch, ja, eigentlich ist die halt eben auch nur so eine Trägheit. Also das ist die Zeile. Und worum es da halt auch geht, ist halt irgendwie, wie das so, sorry, jetzt komme ich voll ins Labern, aber auch, wie sich halt so Hierarchien, also sei das jetzt eben so im Bereich der Arbeit, also von so Anstellungen und Chefs und so, auf sowas auswirken, halt sich unterzuordnen und das halt nur nicht zu verlassen, weil man halt irgendwie so dran gewöhnt ist. Also es geht auch um Gewohnheit. Songs sind auch immer so ein Weg, sich sowas anzunähern, vielleicht auch dazu, was man nicht wirklich verstanden hat.
Als Überthema ist es super nachvollziehbar, aber ich habe es schon so als kleine Episoden, also wenn man das jetzt als großes Thema nimmt, welche Logik oder welche Taktik vielleicht auch dahinter steckt und dann immer so kleine Episoden, welche Folgen das haben kann oder je nachdem, wer von was betroffen ist, ne? Und in dem Fall geht es quasi, also so habe ich es verstanden, um dieses beschäftigt mal die Leute, dann kriegen die nicht so viel mit und können die Fakten vielleicht nicht so erfassen, ne?
Ja, verstehe ich. Also genau, so Sachen von so stillhalten, stillgehalten werden, stillstellen, ne, sagt man. Das steckt da auf jeden Fall drin. Genau, was da auch auf jeden Fall noch drin steckt, halt so Langeweile einfach und so Langsamkeit, also die ja so ein Vernunft und Rationalität häufig bedeutet. Und der Refrain ist ja so ein Bruch, also weil es so weggeht von diesem so Wissenschaft, Scientific English zu, das ist ja Intellectual Constipation, thank you for your time, also Verstopfung. Dann geht es halt jetzt auf einmal, wie sagt man, vulgär.
Es merkt man jetzt gerade, während des Gesprächs, weil ihr eigentlich dadurch, dass ihr, was ich auch voll verstehen kann, was ich auch gut finde, dadurch, dass ihr eben diese witzigen Videos macht und eben so eine ganz, ja, so, schon fast eine irreführende Vermarktung, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil ihr, also das war das, was ich meinte mit, da steckt viel, viel mehr drin. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Song Dogma denkt, dann nimmt man natürlich nur den armen Jonathan wahr, der da irgendwie durch den Wald rennen muss und denkt so, ja, die sind lustig drauf. Aber du hast da ja keine Wette verloren oder so, sondern, oder hast du eine Wette verloren, dass du rennst? Also du bist auf jeden Fall wirklich gerannt und nicht nur einmal, ne?
Nee, und Justin hat das vor allem auch gefilmt. Das heißt, der ist das rückwärts gerannt mit Kamera.
Oh.
Und Peter ist noch so mitgerannt und hat mir so die Sachen zugeworfen. Nee, das war keine Wette. Das ist auch so ein Fehler, den wir immer wiederholen, weil wenn wir in sowas reingehen und schon keine Lust haben, eigentlich. Also ich bin immer, also so Videos machen ist natürlich irgendwie lustig, aber es frisst auch unglaublich viel Zeit. Aber wir dann auch immer sagen so, okay, aber wenn, dann machen wir jetzt auch irgendwas Dummes. So. Also letztlich läuft es daraus hinaus und dann fahren wir halt in den Wald und bauen da halt ein Schlagzeug auf und rennen da halt hin und am Ende war es total anstrengend. Und dann denke ich mir nie wieder. Und
Aber
dann.
der Song dreht sich doch eigentlich darum, ihr müsst es auch nicht so erklären, wenn ihr das irgendwie unnötig findet, aber der Song dreht sich eigentlich darum, dass ja, dass man eben in so ein gewisses Schema gedrängt wird. Man soll so machen und immer mehr schaffen und immer über sich hinaus wachsen und möglichst höher, schneller, weiter, fitter am besten.
Ja, genau. Also, ne, also dass man so klare Vorstellungen hat von vielen und so klare Kategorien vielleicht auch und Bilder und auch so klare Konfliktlinien, die da so ein bisschen hinterfragt werden sollen, bestenfalls. Also zum Beispiel, was auch so immer wieder so auftaucht in dem Album, ist zum Beispiel auch so Stadt und Landleben jetzt so als Themen irgendwie, die uns auch irgendwie alle schon berührt haben, die so aufeinandertreffen und natürlich das dann irgendwie im Stadtleben irgendwie vielleicht für so ein Verbrechen, Versprechen, beides steht, so dass uns mal gegeben wurde, so nicht vielleicht ausleben zu können, halt irgendwie weltbürgerlich zu leben oder so, so als Ausbruch und irgendwie diese Verheißung vielleicht doch nicht aufgehen, in Konkurrenz zueinander stehen. Und man sich eigentlich da vor allem irgendwie wünscht, so Disruption reinzubringen in irgendeiner Form.
Ich würde vielleicht doch gerne mal ein bisschen mehr so auf dieses Thema, ich habe es jetzt Vermarktung genannt, wäre es euch am liebsten, ihr könntet die Platte einfach rausbringen und sagen, wir haben eine Platte gemacht. Hört ihr euch an oder habt ihr schon Spaß an diesen so Covergestaltung und Videos dazu machen?
Wenn man dafür Geld kriegen würde, würde ich das alles gerne machen. Also ich bin da gerne relativ transparent irgendwie. Also ich glaube, wir könnten das nicht machen, wenn wir es gar keinen Spaß daran hätten. Jetzt vor allem bei dem Album, das hat sich ewig gezogen, bis das jetzt tatsächlich rauskommt. Wir haben dauernd Sachen verschoben.
Das hat sich zu lang gezogen auf jeden Fall.
Ja, und dann war ich schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, ich will das einfach raushaben. Und wenn ich jetzt die anderen treffe, dann will ich auch eigentlich lieber ein Konzert spielen. Aber jetzt war es oft auch so, nee, so muss gemacht werden. Und wir sind da ja auch eine Partnerschaft eingegangen, eben mit Velvet, mit La Pochette zu Breathe Records, der natürlich dann auch so Geld in die Hand nimmt. Und dann ist man natürlich auch, also verpflichtet man sich ja auch und auch gerne irgendwie das irgendwie insoweit zu bewerben, dass das halt jetzt nicht irgendwie so ein riesiger Verlust wird. Und wir sind halt schon eh nicht so mega erfolgreich. Also das
damit man kann das, glaube ich, auch nicht pauschalisieren, so. Ein Plattencover zum Beispiel ist nochmal was anderes als Musikvideo oder irgendwelche Promo-Fotos oder irgendwie sowas. Ein Plattencover ist cool. Also das ist, ne, das ist nochmal irgendwie eine andere Geschichte. Das artet halt, also am Anfang ist es immer so, ne, kann man sich so irgendwie ganz gut vorstellen. So am Ende artet es immer in Arbeit aus und dann sind wir mit immer diejenigen, die zu spät dran sind, irgendwie für irgendwelche Abgaben und so und dann, ja.
Mir ist einfach nur aufgefallen, dass viele gute Bands, und es ist mir erst vor kurzem aufgefallen, sich, gerade wenn es um sowas wie Bandfotos geht oder Videos, schon fast, also nicht von ihrer Kunst distanzieren, aber so versuchen, so eine Ebene zwischen sich und dem Produkt einzubauen, weil eben keiner Bock hat, so damit werben zu gehen. Also so früher gab es ja diese, da waren dann so grinsende Bandfotos und am besten noch alle so. Und jetzt wird es immer alles entweder total konterkariert oder ironisch gemacht, weil einfach, glaube ich, niemand Bock hat, irgendwie auf Social Media wirklich ernsthaft zu sagen, so, das sind wir haben da jetzt voll die Arbeit reingesteckt, wäre voll cool, wenn ihr das kauft. Und so hat man ja immer noch so einen doppelten Boden zwischendrin, ne? Dass man sagen kann, ja, hier ist Spaß. Ist es bei euch auch so ein bisschen so, dass ihr da ja Berührungsängste habt oder dass euch einfach auch nicht so liegt?
Das ist irgendwie eine schwierige Sache, ne? Also diese Ironie oder so, die du dazwischen packen kannst, die macht dich natürlich auch unangreifbarer. Mhm. So. Und das ist jetzt irgendwie nicht so der allererste Gedanke, aber Ironie ist auch vor allem einfacher, als wenn du irgendwas ernst darstellst. Ich meine, wir könnten auch die Texte hernehmen und könnten auch sagen, okay, die Musik ist so, wie sie ist, die ist wild genug. Dann machen wir Videos, die dazu passen, so. Aber das, ne, wir machen das alle nicht vollzeitmäßig. Wir sind keine Berufsmusiker. Da wird es dann irgendwie auch mal schwierig, so. Und wie dann Jonathan sagt, wenn man irgendwie dann die Wahl hat, eigentlich, so, okay, machst du jetzt an einem Wochenende Video oder machst du dir darüber Gedanken, wie du dich selbst irgendwie vermarktest? Hm. Was per se ja nicht scheiße ist, so. Oder probst du? Oder spielst Konzerte, dann fällt's, also dann weiß man, wo es eigentlich hinfällt, so, ne?
Ja, ich kann das total nachvollziehen und ich finde, dass das auch eine kluge Konsequenz ist, weil genau wie du jetzt eben gesagt hast, wenn man jetzt eine Band ist, die dann nichts so zwischendrin hat als Puffer, dann muss man das ja dauerhaft bedienen und immer wieder, hey Leute, wir sind hier und so. Und dann geht einem eigentlich irgendwann auch die Zeit verloren, um zu proben oder vielleicht noch mal über den Text oder vielleicht auch, oh, ein Konzert zu spielen, was ja auch
Ja.
nicht ganz, ganz unwesentlich ist. Worauf bezieht sich denn dann dieser Song Hashtag Born to be Online? Bezieht sich der nur auf Social Media oder generell auf das Online-Sein, auf Zeit im Netz verdatteln? Das kann man ja auch anders machen, indem man zum Beispiel geile Bands sucht.
Yes. Ich habe ja, ich muss sagen, das sind so Sachen, über die ich mir jetzt doch, also die uns jetzt auch alle so sehr beschäftigen, also worüber wir auch irgendwie viel gesprochen haben und das hängt ja auch zusammen, also was du jetzt gerade so geschildert hast, irgendwie wie jetzt so das Internet sich entwickelt und auch diese Algorithmizität, wovon wir es jetzt am Anfang hatten. Und so Internetkultur ist ja eigentlich so was sehr Utopisches gewesen mal. Und das ist auch so was, das ich eigentlich so sehr schätze. Und also jetzt so diese Gags, die wir machen, irgendwie diese Werbevideos oder so, die wir jetzt zuletzt gemacht haben und so. Shitposting und so Sachen, das sind halt so Sachen, die ich so total liebe, so auch unabhängig von der Band und eben natürlich auch halt irgendwie, was so für krasse so Channels sich entwickelt haben auf YouTube oder so für Punk und was für so Szenen da entstanden sind, was total schön ist und bei mir auch so echt so eine Obsession, so einfach so mit Internetkultur, aber die sich halt eben, ne, also hatten wir jetzt ja auch eine andere Seite hat. Darum geht's da genau.
Patrick ist weggegangen, kurz mal was im Internet gucken.
Ja, surfen.
Ja, stell dir mal
Der
vor.
macht Promo.
Sorry, ich habe gerade einen Post gemacht.
Er hat
Ja.
Promo gemacht.
Also es gab mal eine Band, die beim Grafwink.de Podcast war und sich nebenbei gefilmt hat und während des Gesprächs das schon gepostet hat. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Wie gesagt, kann jeder machen, wie er Bock hat, aber
Work smart, not hard.
ich fand
Bin
aber
auch gerade
ein,
live. Nein. Joke.
ich fand aber einen Satz da drin krass. Your boring faces ain't make me wanna live in real life again. Das klingt ja schon nach fast Abneigung. Das bezieht sich dann auf Social Media, auf Leute, die wirklich ihr vermeintliches Leben, weil das ist ja das Schlimme, es ist ja nicht das Leben, ins Netz verlegen.
Oh, das sind jetzt viele Ebenen. Nee, ich glaube, eigentlich war das, also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen böse formuliert. So Sachen sage ich eigentlich nicht, aber natürlich halt Internet als so Zuflucht eigentlich. Also ich meine halt quasi jetzt halt so einem schnöden deutschen echtem Leben entfliehen zu können. Also das ist so eher so die ganz optimistische Seite.
Patrick, wie sieht's mit dir aus?
Ja, also ich weiß nicht, ich habe da ich weiß, ich habe da ich habe da keinen Groll gegen irgendwas so und das wie du schon gesagt hast, sollen alle machen, wie sie irgendwie wollen. Es hat auch einfach Zeiten gegeben, wo ich das irgendwie mehr angenommen habe, wo ich so eine, also per se, ja gar nichts daran scheiße. So per se ist das ja eigentlich eine total gute Möglichkeit. Und ich weiß gar nicht, so angefangen hat das ja irgendwie, wer war diese Band, die mit ins Internet hochstellen, so richtig bekannt, die Arctic Monkeys damals, ganz am Anfang.
Boah, das weiß ich gar nicht, ich würde mich jetzt aber
Ich glaube, die
sogar
Arctic
wundern.
Monkeys waren
Justin
Band.
Bieber.
Nein, das war viel früher, also, weil die irgendwas ins Internet hochgestellt haben und das dann irgendwie so dadurch irgendwie
Ja,
verbreitet.
so auf
Und per se,
MySpace.
ne, ey, wir sind alle irgendwie damit aufgewachsen und es ist total geil, viele Sachen daran sind total geil. Es sollen alle machen, wie sie wollen. Ich bin dem Ganzen irgendwie so ein bisschen überdrüssig und müde einfach so. Und ich, aber das liegt, glaube ich, viel eher an der Art Selbstdarstellung, die ich einfach nicht mehr feier, beziehungsweise ich sehe in manchen Selbstdarstellungen einfach irgendwie nur noch so dieses, ja, okay, es ist anstrengend, cool zu sein. Also, ja.
Ja, und es sammelt sich wahrscheinlich einfach zwangsläufig auf solchen Kanälen. Kann dir aber im Real Life genauso passieren. Vielleicht kann man da einfach besser weggucken oder hat es nicht so geballt.
Ja,
Wir sind
voll.
jetzt sowieso am Ende des Interviews und jetzt lass uns mal mit was Schönem, Positivem rausgehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ein Release-Konzert spielen werdet. Wo werdet ihr das spielen?
Aber
Was wird
hallo.
passieren? Wer wird sich wann ausziehen und was gibt's zu trinken?
Wir spielen
Oh.
ein Release-Konzert am 24. März, also dem Tag, wo das Album auch rauskommt, bei La Pochette Surprise in Kassel, der Stadt, wo alles begann. in der Goldgrube, dem Laden, der unser Wegbegleiter Udo Schulze eröffnet hatte damals, wo wir auch das erste Album veröffentlicht haben. Und außer uns spielen Pisse, Finale und Hoga. Das heißt, es ist das beste Line-Up des Jahres. Wird super heiß und wir haben super viele tolle Überraschungen geplant. Und es ist ausverkauft. Das heißt, ich kann jetzt noch lange erzählen, wie toll es wird und ihr könnt eh nicht kommen.
Genau, und wer jetzt nur ein bisschen Ahnung von Musik hat, der ist jetzt schon bei der Nennung der Vorbands, weiß schon Bescheid, was da abgeht.
Genau.
Das wird lustig.
Once in a lifetime.
Wollt ihr noch abschließend jeweils euren Lieblingswrestler nennen?
Dwayne The Rock Johnson.
Tim Wiesel.
Nein, Mann, ist der jetzt nicht Fasche oder so?
Keine Ahnung, er war mal Wrestler, das zählt. Oh, was ist er jetzt? Oh nee, okay, scheiße. Okay. Vielleicht auch nicht Tim Wiesel.
Patrick, Mann!
Scheiße.
Ich gehe raus als Empfehlung mit dem Undertaker.
Ja, das wäre jetzt Klassiker. Der einzige Mann, den ich gekannt hätte. So.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass
Danke
ihr
dir.
Beim Podcast Dankeschön. War.